Das neue Jahr beginnt und so ein neues Jahr eignet sich immer ganz gut, um neue Dinge anzufangen. Aber man kann in der Regel erst neue Dinge anfangen, wenn man alte beendet hat. Und da wir unsere Predigtreihe Ruth noch nicht beendet haben, müssen wir erstmal das zu Ende bringen, bevor wir mit etwas Neuem starten. Und deswegen wird es an diesem ersten Gottesdienst im neuen Jahr hier auch eine Predigt zu dem Thema Ruth geben. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir uns mit den ersten drei Kapiteln beschäftigt haben. Ich werde jetzt auch nicht alle drei Kapitel nochmal komplett erzählen, was wir dort herausgefunden haben. Da könnt ihr euch die Predigten anhören zu Hause, wenn ihr das mögt. Aber möchte ganz kurz eine Zusammenfassung geben, damit wir wissen, warum passiert was in Kapitel 4. In Kapitel 1 erfahren wir, dass Elimelech und Noomi mit ihren Söhnen aufgrund einer Hungersnot Israel, also Gottes Volk, verlassen, Gott damit den Rücken kehren und ins gottlose Moab gehen, um dort eine neue Existenz für sich und ihre Familie aufzubauen. Elimelech, der Familienvater, stirbt und seine Söhne heiraten daraufhin moabitische Frauen, was vom Gesetz Gottes eigentlich nicht so vorgesehen war. Doch auch Noomis Söhne sterben. Die Schwiegertochter Ruth entscheidet sich zusammen mit der inzwischen verbitterten Noomi, zurück nach Hause, zurück nach Bethlehem zu ziehen. Mit leeren Händen angekommen, beschreibt dann das zweite Kapitel, wie die beiden Witwen natürliche Versorgung durch Nahrung, durch übernatürliche Zufälle erfahren. Ruths Glaubensschritte führen sie auf das Feld von Boas, einem gottesfürchtigen Israeliten. Boas ist mehr als freundlich zu Ruth und Noomi erkennt, dass es sich bei Boas um einen potenziellen Kandidaten handelt, der Ruth zur Frau nehmen könnte. Erst in Kapitel 3 kommt es zu einem riskanten Mitternachtsgespräch zwischen Ruth und Boas. Ruth fragt Boas ungeschminkt, ob er bereit ist, sie zur Frau zu nehmen. So gerne Boas auch einwilligen würde, es gibt da einen anderen Mann, dem es nach hebräischem Recht rechtmäßig zusteht, als erster gefragt zu werden. Ruth muss abwarten. Aber ihre Schwiegermutter Noomi ist sich sicher, dass Boas nicht ruhen wird, bis er die Sache zu Ende gebracht hat. Das sind die drei Kapitel ganz grob zusammengefasst und wir sind im vierten Kapitel und im Vers 1 lesen wir. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er: Komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Boas ist auf der Suche. Er ist auf der Suche nach diesem einen Mann, von dem er vorgesprochen hat in diesem Mitternachtsgespräch. Da gibt es jemanden, dem es rechtmäßig zusteht, dass wir ihn zuerst fragen. Denn der ist sozusagen der erste Löser. In Israel gab es ein Gesetz, was Familienmitglieder verpflichtete, in Not geratene Verwandte zu lösen, zu befreien. Wir haben eben gerade gelesen, dass Jesus unser Erlöser ist. Es ist ein altes Wort. Wir werden gelöst, wir werden befreit, wir werden gerettet. Retten, lösen, befreien, das sind alles Synonyme für die eine Sache. Und in 3. Mose 25, Vers 25 heißt es: Wenn dein israelitischer Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll sein nächster Verwandter als sein Löser kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Und in genau dieser Situation befindet sich Noomi. Wir erfahren hier in unserem Bericht in Kapitel 4, dass Boas sagt: Noomi hat ein Land, aber sie ist so in Not geraten, sie ist nicht in der Lage, für sich selber zu sorgen, sie muss das jetzt verkaufen und du bist nach hebräischem Recht derjenige, der jetzt für sie einspringen muss und für sie in die Bresche springen muss und sie versorgen soll. Du sollst dieses Land kaufen, du sollst sie erretten aus ihrer Not und du bist dann für sie verantwortlich, für sie zu sorgen. finde erst einmal spannend, dass wir haben in den vorherigen Kapiteln gesehen, Ruth will Boas und Boas will Ruth. Und wir haben in der letzten Predigt aus Kapitel 3 gesehen und gehört, dass Boas eben nicht einfach Nägel mit Köpfen macht. Über das Recht hinweg, komm, ich nimm dich einfach, wir verraten es einfach niemanden oder wir ziehen weg und machen einfach unser eigenes Ding. Nee, das macht Boas nicht, er ist sehr aufrichtig. Und er geht in diesem Prozess gleich am nächsten Tag, so wie Naomi es gesagt hat, er wird nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende geführt hat. Er geht und setzt sich ans Tor und wartet. Und wartet, bis dieser sogenannte Löser vorbeikommt, bis dieses Familienmitglied vorbeikommt. Und Boas ist für mich hier ein Beispiel für wahres Mannsein. Keine Mauscheleien, nee, keine Tricks, nichts Billiges, sondern transparent, aufrichtig. Er steht zu dem Konflikt, er steht dazu, dass er eigentlich etwas möchte, aber er geht nicht einfach über das Recht, er biegt es sich nicht gerade, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Er ist aufrichtig, er ist Gott treu und er ist auch seinem Nächsten treu. Und was ich auch ein Vorbild für biblisches Mannsein in Boas sehe, ist, dass er schnell handelt. Der sagt nicht zu Ruth, weißt du was, das kriegen wir hin, nächste Woche habe ich Urlaub und dann habe ich Zeit. Er fackelt nicht lang, um ans Ziel zu kommen. Er nimmt keine Abkürzungen, er geht den Weg, den er gehen muss, aber er tut es zügig und wartet nicht lange, er handelt der Situation entsprechend. Und da möchte ich mich prüfen, als Mann. Handel ich entsprechend der Situation, wenn etwas notwendig ist? Wie schnell bin ich da? Wie schnell gebe ich Gas? Oder brauche ich ziemlich, habe ich Ladehemmung sozusagen? Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Batterie vom Auto ist letztens hat den Geist aufgegeben. Dann brauche ich was Neues. Ich brauche neue Energie, damit es wieder vorangeht. In den Versen 2-4 lesen wir dann. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Moab eröffnen und vorschlagen, erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Das hat man zu der Zeit jetzt nicht unbedingt mit Papierverträgen gearbeitet, so wie wir das machen. Den archivierst du und wenn es notwendig ist, dann holst du den raus und siehst, hier ist die Unterschrift von Harry und meine Unterschrift. Wir haben einen Vertrag ausgemacht. Dort war das halt üblich, dass man dann halt Augenzeugen genommen hat, um gemeinsam eine Sache zu beschließen, um sie rechtskräftig zu machen. Erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen. Wenn du es lösen willst, dann löse es. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich komme erst nach dir. Er ruft seinen Verwandten mit den interessanten Worten, du so und so, komm mal her. Wir erwarten eigentlich in einer Geschichte, wenn jemand einen Menschen anspricht, dann sage ich, Galina, komm mal her. Elise, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Und hier haben wir so eine ganz komische Wendung im Hebräischen. Im Hebräischen heißt Peloni Almoni. So ein Rhythmus, etwas, was sich reimt. Er spricht mit dem Peloni Almoni. Mit dem hier und dort. Mit dem so und so. Eine sehr komische Formulierung. Wir würden an dieser Stelle eigentlich einen Namen erwarten, vor allem wenn es sich um ein Familienmitglied handelt. Wir können gewiss sein, dass zu der Zeit, als Boas mit seinem Verwandten gesprochen hat, dass er seinen Namen genannt hat. Das sind ja keine Live-Berichte, keine Protokolle, sondern im Nachhinein verfasst. Er hat ihn sicherlich mit seinem Namen angesprochen, nur wird uns der Name nicht überliefert. Und es ist spannend, warum das nicht passiert. Ich glaube, dass der Leser hier ein Gefühl bekommen soll, der rechtmäßige Löser, der eigentlich parat steht, ist am Ende für die Geschichte nicht von Relevanz. Und für mich ist da noch eine andere Wahrheit drin. Boas wird hier gezeichnet als eine Person, die total souverän, selbstsicher dorthin geht und sagt, du so und so, komm mal her, wir haben hier was zu besprechen. Ich bin souverän, ich bin sicher, ich bin nicht irgendwie ängstlich. Ich gehe im Gottvertrauen in diese Situation. Du so und so, komm mal her. Und dann kommt die Geschichte zu einem kritischen Punkt. Er sagt seinem so und so, den Peloni Almoni, sagt er nicht, weißt du was, ich würde gerne das Land haben und dann auch Ruth haben, sondern er sagt ihm erstmal, erwirb es. Tu deine Pflicht. Mach es. Und dann lesen wir, dass der Peloni Almoni sagt, ganz zum Schluss von Vers 4, ich will es lösen. An dieser Stelle gibt es eine Krise, einen kritischen Punkt. Was passiert jetzt? Da ist jemand bereit, das zu tun, und Boas ist dann aus dem Spiel raus. Und die Konversation zwischen Boas und dem Mr. So und So ist besonders interessant deswegen, weil Boas sein Anliegen in zwei Teile stückelt. Und ich glaube, er tut das ganz bewusst, damit man erkennt, was dem Mr. So und So wichtig ist. Der rechtmäßige Löser, der Mr. So und So, sagt, ich will es lösen. An welcher Stelle sagt er, dass er es lösen will? Was weiß er bis jetzt? Da ist eine alte Dame, die ist Witwe, die ist zurückgekommen und die hat jetzt ein Feld zu verkaufen und es steht dir zu, du kannst sie lösen, dann gehört das Feld dir. Du musst dich dann um diese alte Frau kümmern, aber das ist ja vielleicht eine Sache, die sich dann irgendwann von selbst erledigen wird. Ja klar, mach ich, will ich lösen. Er sieht hier einen persönlichen Gewinn, einen persönlichen Vorteil, den er für sich in Anspruch nehmen kann, ohne Probleme und ohne zu zögern, sagt er, jo, mach ich, ich bin dabei. Aber dann packt Boas weiter aus. In den Versen 5 bis 6 sagt er, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Erlöser plötzlich, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Eine 180-Grad-Wende. Eben gerade war der Mann noch total Feuer und Flamme. Das Land nehme ich und die alte Frau, die nehme ich auch noch mit. Und jetzt kommt die volle Wahrheit ans Tageslicht der Situation und auch die volle Wahrheit über das Herz von Mr. So und So. Obwohl er wusste, dass Ruth eine tüchtige und belastbare Frau ist, eine Vorbildsfrau in Bethlehem, das wussten alle, heißt es in Kapitel 3, Vers 11, kam ein Sinneswandel. Weswegen? Es ist nämlich nicht nur so, dass der Löser, dass er das Feldstück bekommt, dann die alte Witwe, sondern an dieser Stelle kriegt er noch die Ruth, die soll er zur Frau nehmen. Und wenn sie nachkommen, oder wenn sie Nachkommen zeugen, also Ruth ein Kind bekommt, dann muss er es natürlich aufziehen. Also die Belastung wächst und wächst, aber vor allem mit dem ersten Nachkommen wird das Erbrecht oder das Besitzrecht des Feldes automatisch auf den Nachkommen übertragen und es gehört dem Verwandten nicht mehr, der eigentlich hier in die Bresche gesprungen ist und helfen wollte. Das bedeutet, Mr. So und So hat gesagt, ja, alte Frau, Feld, nehme ich. Moment mal, da ist noch eine jüngere Frau. Die soll ich dann zur Frau nehmen? Ich soll ihren Namen erhalten. Eigentlich weitergefasst, den Namen Elimelech soll ich erhalten. Wir werden ein Kind bekommen. Das soll ich großziehen und während es noch nicht selber arbeiten kann, das Feld noch nicht selber bewirtschaften kann, soll ich Jahr für dieses Feld arbeiten, was am Ende der Tage noch nicht mal mir gehört, sondern dann meinem Nachkommen, und ich habe davon nichts, ich gehe dann leer aus. So ein Risiko soll ich auf mich nehmen, so eine Last, so eine Pflicht, und völlig selbstlos, ich kann nicht. Jetzt bin ich raus. Jetzt will ich nicht. Jesus würde zu so einem Menschen sagen, dieser Mr. So und so ist ein Mensch des Augenblicks. Jesus bezeichnet den Menschen des Augenblicks als eine Person, die bei der ersten kleinen Not, bei der ersten Herausforderung, bei dem ersten Problem sofort das Handtuch wirft. So, Moment mal, das wird mich was kosten. Ich muss hier selbstlos investieren, ohne dass ich mit persönlichem Gewinn hier rausgehe. Und hier sieht man auf einmal die völlige Herzenshaltung von Mr. So und So. Er ist nicht bereit, Risiken in Kauf zu nehmen, um anderen zu helfen. Wir sehen hier in dem Text, dass Mr. So und So oder Peloni Almoni völlig selbstzentriert lebt und dass seine eigene Sicherheit und sein eigenes Wohlbefinden, sein eigener Wohlstand für ihn die größte Maxime ist. Und er entscheidet im Leben nach dieser Maxime. Wenn Herausforderungen in meinem Leben auf mich zukommen und ich habe das Gefühl, mein Wohlstand wird gemehrt, dann mache ich mit. Aber wenn ich ein Risiko einnehmen soll, mich für andere hingeben soll, mich aufopfernd hingeben soll und andere Menschen lieben soll, meine Pflicht auch tue, meine moralische Pflicht wohlgemerkt, da ist Mr. So und So nicht dabei. Und in dem Ganzen gibt es eine Ironie, ich möchte ein Zitat vorlesen. Wie Mr. So und So und Boas, wenn wir die unterscheiden, wie signifikant anders Boas ist als Herr So und So. Die Ironie dabei ist, dass durch den Versuch, sein zukünftiges Erbe auf diese Weise zu schützen, Mr. So und So im wahrsten Sinne des Wortes namenslos endet. Wenn wir das vierte Kapitel lesen, dann sehen wir immer, es geht darum, dass dein Name erhalten bleibt. Das ist die Ehre eines Menschen, wenn mein Name erhalten bleibt, wenn mein Name nicht untergeht. Ich im Nichts, in der Irrelevanz einfach untergehe. Und im hebräischen Denken war das sehr stark durch Nachkommen gesichert. Dass mein Name weitergetragen wird, ist für Männer manchmal ziemlich schwer, wenn sie nur Töchter bekommen und sie vielleicht noch der einzige Namensträger sind. Das ist ein Ding für uns teilweise. Nicht für alle, aber für einige. Vielleicht bekomme ich auch noch meinen Sohn. Schauen wir mal. Aber von meiner Sippe gibt's genug. Und ich kenne diese Befürchtung. Moment mal, mein Name wird nicht weitergeführt. Wir Christen haben da total Ruhe, denn Jesus sagt uns, dass wir uns darüber freuen können, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass Gott uns kennt. Aber im Hebräischen war das Ding, mein Name soll ehrbar sein. Es ist auch sehr interessant, wenn man mit Menschen aus dem Orient redet, dass der Ehre des Namens unglaublich wichtig ist. Wenn mein Name fällt, dann sollen Menschen Respekt haben, Achtung, Wertschätzung. Und die Ironie dabei ist, Mr. So und So sagt, ich kann das Feld nicht nehmen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Mein Name steht auf dem Spiel. Und in diesem Zitat von dem Bibellehrer, was ich hier vorlese, ist, dass Mr. So und So auf diese Weise, indem er nicht selbstlos handeln möchte, am Ende namenslos endet. Und wir wissen seinen Namen nicht mehr. Denn er verpasst seinen Anteil am größten Erbe, was diese Geschichte zu bieten hat. Und zwar einen Platz im Heilsplan Gottes. An Boas erinnern wir uns heute. An Mr. So und So nicht. An Mr. Peloni Almoni erinnert sich niemand mehr. Boas hingegen verfolgte einen anderen und aufopferungsvolleren Ansatz, indem er bereit war, das Erbe jemand anderen zu überlassen. Und das ist das Krasse. Boas geht hier in diese Verhandlung und ist bereit, dieses Erbe jemand anderen zu geben. Er hält es nicht fest. Er ist nicht der Meinung, ich muss es um jeden Preis behalten und mir selber erstreiten, sondern ich bin bereit, dass auch jemand anderes meinen Platz einnimmt, und indem er das tut, gewinnt er am Ende alles. Und ich glaube, dass der Weg von Boas nach oben genau hier nach unten führt. Dass ich mich zurücknehme, dass ich mich erniedrige, dass ich den anderen höher schätze als mich selbst. Benjamin Müchert hat es immer wieder in seinen Predigten gesagt, wer beginnt, seine Rechte niederzulegen, der wird in die Lage versetzt, die Wunder Gottes zu erfahren. Wenn ich auf mein Recht poche, dann werde ich sehen, dass es durch meine Hände zerrinnt. Jesus sagt, dass wer versucht, das Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Aber wer bereit ist, loszulassen, der wird von Gott in die Lage versetzt, zu empfangen und beschenkt zu werden. Aber du musst bereit sein, loszulassen, Gott die Sache zu überlassen, in so einen Prozess hineinzugehen und völlig im Gottvertrauen zu sagen, ich halte nicht fest. Gott ist souverän, Gott ist mein Herr, Gott weiß, was ich brauche. Und ich lasse ihn machen und muss nicht mit billigen Tricks darum kämpfen. Das Volk Gottes besteht nicht aus Menschen des Augenblicks, sondern Menschen, die sich aufopfern, nicht wie Peloni Almoni. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, anziehen, essen, trinken, wird euch zufallen. Aber leider handeln wir oft, zu oft, wie Mr. So und So. Wir wollen nicht unsere Rechte aufgeben. Wir halten dran fest. Und haben Angst, wenn wir es loslassen, wenn wir die Zügel aus der Hand geben, dass das Glück davonläuft. Ich habe einen guten Freund, der auf Arbeitssuche war, beziehungsweise Ausbildungssuche oder Studienplatzsuche. Und er wollte irgendwas studieren, irgendwas lernen, was angesehen ist. Also er wollte nicht, niedere Arbeit machen. Und weil das dann nicht geklappt hat mit der Ausbildungsfindung, war er dann jobben und hat dann sozusagen als Überbrückung in seinem Job niedere Arbeit gemacht. Ich sage jetzt nicht was, weil aus seiner Sicht war das niedere Arbeit. Aber er hat gesagt, damit identifiziere ich mich nicht. Das ist jetzt nur zum Geld verdienen, da bis ich eine Ausbildung gefunden habe oder einen Studienplatz, wo ich was Ordentliches lerne und so weiter und so fort. Und er hat diese Arbeit gemacht. Die Wochen vergingen, er findet nichts. Die Monate vergehen. Er macht seine Arbeit gut, der Chef sieht das und sagt ihm, du könntest hier in dem Betrieb eine Ausbildung machen. Nein, das ist niedere Arbeit für mich. Das hat er so dann seinem Chef natürlich nicht gesagt. Aber ich bin für etwas Besseres geboren als das.
Ich kann es besser, ich kann mehr, ich habe mehr Potenzial in mir und die möchte ich auch ausspielen. Und ich werde hier nicht diesen Job annehmen und hier eine Ausbildung machen und am Ende habe ich dann diesen Titel, den du mir hier geben möchtest. Das bin nicht ich. Ich bin mehr.
Die Monate vergingen. Das erste Jahr verging. Das zweite Jahr. Und mein guter Freund wurde sehr betrübt, wurde sehr traurig über diese Situation. Weiß Gott nicht, was ich brauche. Ich brauche doch einen Ausbildungsplatz. Ich brauche doch einen Studienplatz. Er weiß doch, was ich brauche. Warum handelt er nicht? Und dann hatten wir mit unserem Freundeskreis ein ziemlich ehrliches Gespräch. Wir haben gesagt, weißt du was, wenn du am Anfang dich gedemütigt hättest, der Weg nach oben führt nach unten, wenn du bereit gewesen wärst zu sagen, okay, wenn nichts anderes da ist, dann bin ich auch bereit, das Niedere zu tun, du wärst jetzt schon fast mit der Ausbildung fertig, wärst nicht nur jobben gewesen, sondern hättest sogar noch eine Ausbildung in der Tasche und wenn was sich erschließt, kannst du was Neues machen. Und dann kannst du deinem Lebenslauf schreiben, guck mal, ich habe eine Ausbildung, auch wenn es nicht mein Traumding ist, aber ich habe das, was Gott mir vor die Füße gelegt, gemacht. Oh, das war so krass für ihn. Er hat gesagt, oh, das kann ich nicht machen. Und wir haben ihm gesagt, ich glaube, dir bleibt nichts anderes übrig, als von deinem hohen Ross runterzugehen und dich zu beugen. Aber wenn du 2 Jahre schon in der Firma warst, wo du sagst, eigentlich möchte ich da gar nicht bleiben, und dann jetzt nochmal eine 3-jährige Ausbildung, das war für ihn echt, ich muss meine Rechte niederlegen. In dem Moment, als er innerlich sich fest vorgenommen hat, ich werde zu meinem Chef gehen und immer noch, weil dieses Angebot zur Ausbildung stand die ganze Zeit, immer wieder. Wenn du möchtest, kannst du. Wir suchen Leute wie dich. Wir brauchen Leute wie dich. In dem Moment, wo er innerlich für sich entschlossen hat, ich werde zu meinem Chef gehen und werde sagen, ich bin jetzt bereit, diese Ausbildung zu machen, die ich schon eigentlich fast abgeschlossen hätte in der ganzen Zeit. Kurze Zeit später kriegt er auf einmal Schreiben von den Unis, dass er einen Studienplatz bekommt. Und hat jetzt inzwischen sein Studium beendet. Ich bin zu etwas Höherem berufen. Ich brauche Ehre. Ich brauche Ruhm. Es ist so interessant, dass wenn wir anfangen, loszulassen und Gott einfach Chef sein lassen, dass wir dann oft erst in die Lage versetzt werden, die Wunder Gottes zu erleben, die Wunder Gottes zu sehen. Aber wer krampfhaft festhält an sein vermeintliches Glück, an seine Rechte, der wird leer ausgehen am Ende. Ich bin mir sicher, gerade bei diesem Thema könnten wir unzählige Beispiele hier aus unseren Reihen finden. Unser Boas sagt in Vers 9. Ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth die Moabiterin als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Merkt ihr, worum es ihm geht? Es geht ihm um den Namen des Verstorbenen. Es geht ihm nicht um seinen Namen. Wir sehen in Boas eine Selbstlosigkeit zum Dienst, zur Aufopferung für den anderen. Und was passiert in dem Augenblick, wo er das ausspricht und sagt, es ist ein Risiko, ich weiß. Es wird mich viel kosten. Und ich gehe da, das ist für mich eine Rechnung, die eigentlich ins Minus geht für mich. Was passiert denn? Und alles Volk, das im Tor war und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, eine moabitische Frau aus einem gottlosen Volk.
Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Ruth, die moabitische Frau, soll so wie die Mütter Israels werden. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser Jungfrau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peretz werden, den Tamar, dem Juda, geboren hat. Auf einmal sehen wir, hier ist auf einmal Anerkennung. Hier ist auf einmal Respekt im Raum. Wertschätzung. Was der andere irgendwie versucht hat, auf komische Wege zu bekommen, sehen wir bei Boas, indem er sich hingibt, bekommt er Wertschätzung, Anerkennung und Ehre und der Name soll gerühmt werden. Das ist die Logik, von der wir vorhin das Thema hatten. Der Weg nach oben führt nach unten. Bin ich bereit, mich zu demütigen, damit Gottes Hand mich zu seiner Zeit erhöht? Diese Verse sind natürlich nicht als Lektion zu verstehen, dass wenn wir selbstlos handeln, dass wir schon so kalkulieren, wenn ich selbstlos handle, dann gibt es so Ruhm und Ehre unter Menschen. So als eine Art Versprechen. Das ist nicht die Lektion, die ich hier meine. Ganz im Gegenteil, wenn du so diesen Text verstehst, dann kommst du in große Probleme mit dem Neuen Testament und mit Jesus selbst. Denn Jesus kritisiert so eine Haltung, wenn er sagt in Johannes 5, Vers 44, bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Und in Philipper 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Wörtlich heißt es aus leerer Ehre. Tut es nicht aus leerer Ehre, eine Ehre, die zu Ende geht, die vergänglich ist. Also das ist eine falsche Rechnung. Wer so rechnet, dem geht es nicht um Selbstlosigkeit. Aber ich will trotzdem aus diesen Sätzen etwas lernen für unser Verhalten hier miteinander. In Emmendingen sollte es nicht eine Seltenheit sein oder ein Fremdwort sein, Anerkennung für andere Geschwister, die selbstlos handeln. Das ist für mich ein Beispiel einer Kultur der Ehre, die die Israeliten hier anwenden. Sie sehen, dass jemand Gottes Plan folgt, selbstlos handelt, sich selbst hingibt und ihn nicht einfach abtun, ja, dann mach doch dein Ding, sondern es wertschätzen. Das ist ein Prinzip, was neutestamentlich ist. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, zuvorkommt. Kultur der Ehre. Ehren wir uns? Sind wir wertschätzend? Sind wir respektierend miteinander? Und wenn wir sehen, jemand ist aufopferungsvoll, das heißt nicht, dass wir ihn huldigen, aber dass wir es anerkennen, dass hier jemand die Wege Gottes gehen möchte und ihm helfen auch auf seinem Wege und ihn segnen im Namen Gottes. Denn das ist das, was die Ältesten hier tun. In Vers 13 lesen wir, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und jetzt heißt es nicht einfach, und sie gebar einen Sohn, sondern der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Ist das nicht interessant? Wir denken, Menschen machen sowas. Ja, schon irgendwie. Schon sind Menschen da durchaus aktiv. Aber Ruth Kapitel 4 sagt uns, der Herr schenkt Schwangerschaft. Gott schenkt hier, Gott initiiert. Und das ist das Interessante an dem Buch Ruth. Das zweite Mal tritt Jahwe, der Gott Israels, aktiv und in Vordergrund in Erscheinung. Gott ist wieder da, ganz offensichtlich, und handelt und schenkt Schwangerschaft. Und Ruth bekommt ihr erstes Kind. Was wünschen sich junge Mütter, die das erste Kind, sicherlich ist es auch bei den nächsten Kindern so, aber du fieberst irgendwie darauf hin und
Und dann ist das erste Kind da. Was wünscht man sich dann? Dass natürlich alle anderen dazukommen und mit dir feiern, sich mit dir freuen. Ja? Und dass jeder sagt, dein Kind ist das Allerschönste, auch wenn es nicht so ist. Alle sollen kommen und sich mit mir freuen. Du hast dein Kind geboren, wir freuen uns mit dir. Was passiert aber in Kapitel 4? Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Eine fantastische Aussage am Ende dieses Buches. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Da trägt eine Frau 9 Monate circa so ein Kind in sich und dann kommt es zur Welt und dann denkst du, kommt alle zu mir und dann gehen sie an dir vorbei und laufen zu Naomi. Super! Heute wurde dir ein Kind geboren. Was ist das? Das ist doch frech. Ey, ganz ehrlich, ja? Wenn in dem Augenblick die ganze Gemeinde so ins Krankenhaus kommt, wir kriegen ein Kind so und ihr lauft alle zu meiner Schwiegermutter. Das macht das Verhältnis nicht besser. Ist nicht interessant, dass Naomi im Vordergrund steht? Was soll uns das sagen? Wie heißt denn dieses Buch? Dieses Buch heißt nicht Naomi. Es heißt Ruth. Wer ist die zentrale Person in dieser Geschichte? Ruth. Es ist ihre Geschichte. Es ist ihr Glaubensvorbild. Sie ist die Aktive. Sie ist die Gläubige hier in diesem Text. Sie ist das Vorbild. Es sollte um sie gehen. Es geht um Ruth, die alles selbstlos hingibt für andere, die sich aufopfert, die jetzt so ein Kind kriegt. Es sollte um sie gehen. Und doch tritt Ruth ungewöhnlich stark im letzten Kapitel sowas von in den Hintergrund, dass man sich fragen kann, ey, Moment mal, wo ist Ruth? Fast beiläufig wird ihr Name genannt. Aber sie tritt nicht mehr in Erscheinung als Aktive, als die Handelnde. Naomis Name wird im Kapitel doppelt so oft genannt wie der Name von Ruth. Und ich glaube, dass Gott uns hier wieder das Prinzip bei Ruth zeigen möchte. Ruths Weg nach oben führt nach unten. Ruth ist selbstlos. Sie ist bereit, alles aufzugeben. Sie ist bereit, in den Hintergrund zu treten, sich nicht groß zu machen, sondern anderen zu dienen und auch dann dazustehen und es auch mitgenießen zu können, dass Naomi, die so einen schweren Weg hatte, genauso schwer wie Ruth auch, aber sie sieht, es ist so eine verbitterte, arme Person. Und sie sieht, dass diese Naomi wieder neu aufblüht, den Segen Gottes und die Barmherzigkeit erfassen kann, Gott wieder neu lieben kann, vor allem auch ihre Mitmenschen wieder neu lieben kann. Wir haben es gelesen. Die Beziehung zwischen Ruth und Naomi ist wieder hergestellt. Und Ruth drängelt sich nicht nach vorne und sagt, Momentchen mal, aber was ist mit mir? Was ist mit meinem Namen? Sollte es nicht hier um mich gehen? Sie tritt zurück. Sie tritt zurück in diesem Kapitel. Und das soll uns etwas über ihre Herzenshaltung sagen. Und sollte uns auch fragen, sind wir auch so unterwegs wie Boas? Denn der Weg nach oben geht ja, aber indem er nach unten geht,
Am Ende des Kapitels sehen wir, dass kann man ziemlich klar festhalten, Gott handelt an Einzelpersonen. Gott handelt an Individuen. Und wir haben es vorhin von Daniel gehört. Gott ist treu. Wir wissen nicht, was dieses Jahr passiert, aber Gott ist treu. Und wenn wir dieses Buch hier lesen, dann können wir uns draufstellen und sagen, Gott, du bist treu, du bist doch treu zu mir. Du siehst den Einzelnen, du siehst die persönliche Geschichte und du bist in der Lage, fürsorglich zu sein für den Einzelnen und das Richtige zu tun für den Einzelnen. Und ich bin auch ein Individuum mit ganz individuellen Schwierigkeiten, Herausforderungen und Problemen. Du kannst auch an mir etwas tun. Dieses Jahr lege ich dir mein Leben hin und handle. Naomis anfängliche Lehre wurde endgültig beendet. Ruths Beziehung zu Naomi wurde völlig wiederhergestellt. Boas bekommt eine tüchtige Frau. Jeder wird individuell gesegnet von Gott. Doch am Ende des Kapitels zeigt es uns dieses Buch, Gott handelt ja an Individuen, aber Gottes Plan geht auch weiter darüber hinaus. Gott handelt im Verborgenen, wenn er an uns persönlich arbeitet. Gott hat mehr im Sinn mit deinem Leben. Gott möchte nicht nur dich segnen, damit du ein Segen erfährst und du glücklich bist, sondern Gott möchte, indem er an Individuen arbeitet, auch sein ganzes Volk erreichen und an seinem Volk arbeiten, sein Volk verändern. Wie kommen wir darauf? Erst im Nachhinein wird ja so ein Buch geschrieben. Und wir lesen, dass hier König David in die Generationsfolge gehört von Ruth. Und dass er auf einmal zu einem Segen sein soll, auch für das ganze Land. Und David ist bis heute immer noch der größte israelische König, den es gab. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes, der ein Segen sein soll für das Volk. Und Gott hat das schon im Plan. Aber die Individuen sehen das gar nicht. Die können das nicht erkennen. Ruth sitzt da nicht, ja, ich werde irgendwann mal eine ziemlich große Nummer in Israel werden. Das weiß sie nicht. Aber dieses Buch beschreibt uns sozusagen in der Rückschau, auch wenn ihr die Dinge noch nicht erkennt, die Wege, die Gott geht. Ihr seid ein Teil im Volk Gottes. Und Gott möchte durch euch, durch individuelle Geschichten, das Volk segnen. Deswegen gehen wir völlig daran vorbei. Und das ist für mich wirklich ein mahnendes Wort an dieser Stelle. Wenn wir in Gottesdienste gehen und auch hier und heute und uns als bloßes Individuum hier an dieser Stelle sehen und sagen, ich konsumiere und hole mir meine Packung göttliche Botschaft ab und gehe wieder nach Hause und freue mich für mich alleine. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Ja, mit jedem Einzelnen individuell. Wir erfahren Gott alle einzeln und persönlich. Und das ist gut. Aber Gott hat immer den Plan, sich ein Volk auszuerwählen und es leuchten zu lassen. Du bist ein Zahnrädchen im System. Du bist nicht eine ganze Uhr alleine. Du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Ruth war eine Nullnummer. Aber Gott hat sie gebraucht, um Großes in Israel zu tun. Sie wird die Uroma von David sein. Doch wenn wir weiterlesen, wenn wir uns jetzt viele Stunden Zeit nehmen würden und die Geschichte Israels weiterlesen würden, würden wir sehen, ja, König David war ein ziemlich großer Mann, ein großer Segen für das Volk Israels. Aber es gab ein Hauptproblem des Volkes, was David nicht lösen konnte. Es gab eine Sache, von der sein Volk nicht erlösen und befreien konnte. Und das sehen wir in dem Alten Testament auf ermüdenden Seiten, wie das Volk durch Opfer versucht, in eine intakte Beziehung zu kommen. Und immer wenn sie wieder neu ein Sündopfer, noch ein Sündopfer, noch ein Sündopfer, jedes Mal wird ihnen neu vor Augen gemalt, hier ist niemand, der lösen kann. Hier ist niemand, der uns von unserer Schuld befreien kann, von unserem Hauptproblem. Nicht nur von einer kurzen Hungersnot, sondern von einem echten geistlichen Problem, dass wir Erlösung von unserer Schuld brauchen. Und auch David war nicht fehlerfrei, auch wenn er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und da war kein König, und so viele sie kamen, war kein König, der in der Lage war, dieses Hauptproblem zu lösen. Und jeder, der da stand in der Geschichte Israels, war am Ende ein Mister so und so, der sagen muss, ich kann nicht lösen. Ich kann nicht befreien. Der Preis ist zu hoch. Ich kann nicht da eintreten für dieses Volk und dieses Volk erretten und erlösen. Aber Gott sei Dank haben wir nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Und im Matthäusevangelium Kapitel 1 lesen wir, wie Jesus zur Welt kommt und sehen interessanterweise einen Stammbaum. So wie das Buch Ruth endet, so fängt Matthäus Evangelium an mit einem Stammbaum. Und dort lesen wir auf einmal nicht von einer Naomi, wir lesen von Ruth, die Uroma von David war. David, Generation, Generation, Generation. Und dann kam Jesus. Und warum ist Jesus gekommen? Warum ist Jesus gekommen? Und das sagt uns Matthäus fast direkt nach diesem Stammbaum. In Vers 21 im ersten Kapitel, Jesus wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Das Buch Ruth ist ein Buch mit Happy End, ja. Aber auch mit einer riesen Erwartungshaltung, da wird ein König kommen, der wird's gut machen. Und David musste selber merken, ich bin es nicht. Es wird jemand kommen, der größer ist als ich. Und Jesus kommt und wird von dem Engel angekündigt, er ist der Löser. Er ist unser Erlöser. Er ist nicht Mr. So und So. Sein Name ist der einzige Name unter den Himmel, der uns gegeben ist zur Erlösung. So dass wir wirklich hingehen können und sagen, hey, ich habe hier nicht nur ein Feld zu verkaufen, sondern mein ganzes Leben ist hinüber. Herr, erlöse mich. Jesus, du bist der Löser. Sei du treu. Insofern ist das Buch Ruth eine wunderbare Überleitung zum Abendmahl, was wir jetzt miteinander feiern werden. Ich möchte aus Matthäus 26 nur wenige Verse vorlesen. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden. Jesu Weg nach oben führte nach unten. Jesus hat sich völlig hingegeben, völlig selbstlos, um uns zu erlösen und uns mitzuziehen zum Vater im Himmel.